Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der aktuellen Staffel des DTA-Podcasts, moderiert von Daniel Ringlepp und mir, Manuel Hoffmann. Heute zu Gast ist der Vize-Europameister Torben Wosig. Er erklärt uns, wie man in seinem für einen Leistungssportler doch fortgeschrittenen Alters immer noch zweite Bundesliga spielen kann und das auch noch, wenn man als Rechtshänder mit Linkstischtennis spielt. Des Weiteren gibt er zu, dass sein größter Fehler war, das Talent seines Sohnes nicht erkannt zu haben und was es mit dem sogenannten Wosig-Schupf auf sich hat. Nebenbei erzählt er uns auch noch, dass über ihn Unwahrheiten im Internet stehen und was eine Torte mit Tischtennistaktik zu tun hat. Und jetzt geht es auch schon los mit dem Interview. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen im Podcast, Torben.
Ja, guten Morgen.
Auch von meiner Seite, Torben. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und ja, freut mich, dich hier zu haben.
Sehr gerne, ja, freut mich auch.
Wir legen direkt los mit einem kleinen Warm-up. Wir stellen dir kurze Fragen und du antwortest intuitiv, was dir dazu einfällt. Unsere erste Warm-up-Frage ist, muss ich ein guter Spieler gewesen sein, um ein guter Trainer zu sein?
Jein. Es ist schon sehr hilfreich.
Sehr gut. Dann gleich die zweite Frage von mir hinterher. Welches war der talentierteste Spieler oder die talentierteste Spielerin natürlich, mit dem du gearbeitet hast?
Ja gut, ich mache ja eine Tischtennisschule selbst und arbeite jetzt nicht in dem Sinne mit Bundesligaspielern oder die, so wie ich damals mit 13, 14 Jahren da reinkommen. Ich habe ein kleines Mädchen, Chen Hao Chen. Sie ist 12 Jahre jetzt. Sie kam vor eineinhalb Jahren zu mir mit 1040 TTR-Punkten, hat jetzt, ich glaube, knapp 1600, ist schon so im Nationalkader in Düsseldorf. Ich würde mal sagen, das ist so die talentierteste und wo ich auch fest überzeugt bin, die auch später mal in der Nationalmannschaft landen wird.
Okay, dann unsere dritte Frage. Welches ist deine Lieblingsübung, die du am häufigsten im Training spielen lässt?
Ja, ganz klar, Rückhand Mitte, Rückhand Vorhand. Da habe ich selbst bei so einer einfachen Übung, habe ich auch mit dem Lars Hielscher, also Co-Trainer von Rossi, lange diskutiert, wie man sie spielen kann, die Übung. Also die haben wir früher in der Nationalmannschaft fast täglich trainiert, sogar auch bei zwei Einheiten pro Tag, weil ich einfach die kleinen Wechsel drin habe, die großen Wechsel von Rückhand in die Vorhand, immer die Beinstellung verändern muss, also richtig zum Ball stehen. Ist halt für mich eine Übung, die gehört einfach in fast jedes Training rein.
Nächste Frage, trainierst du lieber Frauen oder lieber Männer?
Puh, das ist aber eine sehr schwierige Frage. Kann ich so überhaupt nicht sagen. Also ich würde sagen, wenn sie jünger sind, sind tatsächlich die Frauen einfacher zu trainieren oder die Mädchen. Und im Erwachsenenalter ganz klar die Männer, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie Vorzüge, dass ich sage, damit kann ich bessere Erfahrungen weitergeben oder taktische Sachen. Hat auch jetzt nichts zu tun, falls so eine Frage kommen würde, ob ich lieber Links- oder Rechtshänder trainieren würde. Also ich würde sagen, ist 50-50.
Okay, und dann die letzte Frage. Was war denn dein größter Misserfolg bislang als Trainer?
Ja, wenn man das so ausdrücken darf, Misserfolg als Trainer war einmal, dass ich das Talent meines Sohnes nicht erkannt habe. Ich wollte ihn machen lassen, was er möchte. Er wollte immer Fußball spielen, bis eines Tages mein Co-Trainer Jewgeni Fadejew das auf einem Lehrgang in meiner Tischtennisakademie sah, wie er mit dem Spin umging, so wie ich als kleines Kind, dass er direkt weiß, welche Seite des Balls muss ich, wie spiele ich den zurück. Habe ihn dann ein bisschen gepusht, hat ein paar Turniere gewonnen, so im Minimeisterbereich, so Babü-Meister, und hat dann jetzt von heute auf morgen quasi wieder gesagt, hat keine Lust. Und das kreide ich mir an. Das war von mir aus ein Misserfolg, dass ich ihn doch nicht wie zu früheren Zeiten, wie das jetzt bei meinen Eltern so war oder bei anderen Eltern, ihn doch mehr gepusht habe, dahin zu ziehen. Ja, also das Talent nicht erkannt zu haben und nicht diesen, in Anführungsstrichen, leichten Druck aufgebaut habe, mal geh mal in die Halle. Also das ist für mich so persönlich. Ich versuche das immer zu verdrängen, weil sonst kriege ich natürlich selbst ein schlechtes Gefühl dabei.
Sehr schön, dann hast du das Warm-up schon überstanden. Und wir wollen zum Hauptteil übergehen. Und da wollen wir jetzt erstmal dich so ein bisschen näher kennenlernen oder noch näher kennenlernen. Du hattest ja deine Tischtennisakademie gerade schon erwähnt. Nichtsdestotrotz müssen wir auch erstmal schauen, wie es dazu gekommen ist. Wenn man deinen Wikipedia-Artikel aufmacht, steht erstmal darin, dass du Rechtshänder bist und mit links Tischtennis spielst. Wie ist es denn dazu gekommen und wie bist du überhaupt zum Tischtennis gekommen?
Genau, da steht nämlich, glaube ich, auch einiges nicht ganz so korrekt, was ich selbst gesehen habe. Also man hat immer gesagt, weil Stella Bengtsson in Hamm spielte damals in meiner Geburtsstadt. Ich habe ihm auch immer zugeschaut und war fasziniert, gar keine Frage. Aber ich kann mich ungefähr bis zu dem Alter von 3,5 Jahren zurückerinnern und ich weiß genau, dieser Wohnzimmertisch, wo ich mit Tischtennis begann, steht heute noch bei meinen Eltern, die sind mittlerweile 88. Und da habe ich mit dem Tischtennisspielen begonnen und meine Eltern standen zu meiner linken Seite, beide, und hatten Schläger in der Hand und hatten mich gefragt, mit welcher Hand möchtest du spielen? Und ich bin einfach der Meinung, ich habe mich nach links ausgestreckt, sie standen links von mir, also die linke Hand. Man hat sich nicht überstreckt. Ich glaube, wären sie auf der rechten Seite gewesen, hätte ich die rechte Hand ausgestreckt. Und so kam das dazu. Und jetzt, wo ich mit meinen Kunden spiele, in den Einzeltrainings zum Beispiel, man glaubt gar nicht, wie oft ich mit rechts spiele. Ich bin schon fast der Meinung, dass mein Rückhandschupf mit rechts besser ist als der mit links tatsächlich. Also es ist wirklich kurios. Ich kann nur Tischtennis mit links. Nimmt man mir den Schläger ab, habe ich null Ballgefühl. Ich kann nicht irgendwie einen Ball in den Mülleimer werfen. Und das mache ich alles mit rechts. Ne? Wer mich kennt, wie ich Tischtennis spiele, ich spiele jetzt nicht so hart, dieses klassische Bum-Bum-Tischtennis, sondern eher mit Strategie und Gefühl. Aber ohne Schläger ist dann kein Gefühl mehr vorhanden. Das ist schon seltsam für mich auch, ja.
Super interessante Geschichte. Somit höre ich raus, dass es dann im Wohnzimmer deiner Eltern losgegangen ist. Und ja, begleite uns mal ein bisschen dann so die nächsten Schritte, wie es dann weiterlief.
Ja, selbst die sind für mich persönlich interessant, weil wir haben mein Sohn und ich jetzt meine Eltern mal besucht, zweimal, und die haben mir alte Fotos gezeigt und Geschichten dazu. Und mein Vater sagte halt, ich bin mit 4 Jahren dann schon immer ins Vereinstraining gefahren, dreimal die Woche. Und ich war ein Kind, was man nicht in die Halle ziehen oder schieben musste, sondern ich wollte immer in die Halle, ich wollte trainieren und war einer, der immer rumgefummelt hat, also ausprobiert hat. Das war im Alter mit 4 Jahren. Mit 5 bin ich dann in eine Mannschaft gekommen. Da habe ich natürlich auch Bilder als Kleinster mit so riesen Jungs an der Seite. Und mit 9 Jahren bin ich dann zum ersten Mal zu meiner späteren Supertrainerin Eva Jähler gekommen, die auch natürlich als Schleiferin bekannt war. Das war in Heidelberg. Und ja, das waren prägende Erfahrungen. Also als da ich in den Bundesstützpunkt, in den C-Kader mal mit trainieren durfte. Und von der Eva habe ich halt zwei Sachen gelernt. So viel, das sage ich auch so offen, man geschimpft hatte, weil man Strafrunden laufen musste und die dritte Einheit am Tag trainieren musste. Aber ich habe von ihr halt meinen Schupfball gelernt, über den schon ziemlich viele Leute sprechen, der mir auch heute in der zweiten Liga noch hilft. Und von ihr diese Spinwechsel gelernt. Und das ist so ein bisschen prägend, was ich eben erzählt habe, was mein Vater meinte. Du bist in die Halle gefahren und hast immer rumgefummelt mit dem Ball, links treffen, rechts treffen. Und die Eva hat mir damals gezeigt, also wie kann man Topspins in verschiedenen Kurven, verschiedenen Flugkurven ziehen. Und da habe ich gemerkt, oh, wenn ich höher ziehe, blockt meine bessere Partnerin, mit der ich spielte, damals Cornelia Faltermeier übrigens, also ihre Tochter ist ja, glaube ich, auch deutsche Meisterin bei den Mädels. Die hat dann immer die Balance ausgeblockt und Eva meinte, gut Turbo, gut Turbo. So war mein Spitzname. Und dann habe ich einfach mal selbst probiert, was passiert, wenn ich den Ball links treffe, rechts. Da habe ich gesehen, oh, sie spielten ja da in das Eck, in das Eck. Und ich glaube, das war so der Schlüssel für mein ganzes Spiel später. Also dieses, ich habe das schnell verstanden, wie das mit dem Spin geht. Und das ist so eigentlich, ja, was mich auszeichnet. Also wie gesagt, nicht diese Schlaghärte oder so, sondern das erlernt zu haben von der Eva in Heidelberg und das dann bis heute eigentlich anzuwenden und was ich jetzt auch weitergebe an meine ganzen Kunden. Ja, weiter ging es dann halt. Ich bin dann mit 13 ins Tischtennis-Internat gegangen nach Heidelberg, parallel zu Borussia Düsseldorf gewechselt, habe dort am Anfang in der zweiten Liga gespielt. Dann war ich dort 3,5 Jahre, sehr intensives Training, was mich halt auch körperlich vorangebracht hat und bin dann im Alter von 17 Jahren nach Düsseldorf gezogen, hatte dort meine eigene Wohnung, mit Rossi und Speedy sehr viel trainiert. Ich weiß noch, mittwochs mit Rossi immer eine dritte Einheit, mit Mario Amesic als Trainer. Also das waren schon tolle Zeiten, dann da so als Junge zu schnuppern. Ich war ja 4,5, 5 Jahre jünger als die beiden. Die haben mich da mit hochgepusht und ja, so bin ich dann eigentlich so in den, hab diesen Sprung geschafft letztendlich, dass ich Profi werden konnte und war eigentlich lange Jahre immer bei Vereinen, also 6 Jahre in Düsseldorf. Dann hatte ich Pech mit Steinhagen und Berlin, die nach einem Jahr aus irgendwelchen finanziellen Gründen kaputt gingen. War dann 5 Jahre in Bad Honnef, was für mich so fast mit der beste Verein war. Ich glaube, ich würde heute dort noch spielen, wäre der nicht kaputt gegangen. Ich hatte super Leistung, das ganze Umfeld da hat mir gut gefallen. Ja, und dann irgendwann nach Frickenhausen im Jahr 2000 gegangen, damals als Nummer 2, weiß ich noch, in der deutschen Rangliste und habe mich da, das war ein anderer Zug, muss ich sagen, anderes Management, sehr hart, aber waren alles prägende Erfahrungen, bis ich dann nach 6 Jahren nach Frankreich wechselte, nach Angers, wo ich so die ersten Tage dachte, oh, was, das ist nicht deine Welt. Also man, wenn man trainiert, man lässt den Ball sofort liegen, Schläger am Tisch, Küsschen da, Küsschen da und so. Ich habe gemerkt, oh, das bist du eigentlich nicht. Und am Ende hatte ich halt Tränen in den Augen nach 4 Jahren und habe gesagt, also wenn ihr mich wieder anruft, ich würde zu Fuß dorthin laufen, so schön war es dort. Ja, und dann kam halt diese Geschichte, was mache ich nach dem Profisport? Und da ich immer ein Mensch war, der gut mit Leuten auskam und so den direkten Kontakt suchte, bester Gesprächspartner bis heute, Lars Hielscher. Wir haben uns zu Tode diskutiert. Also wir können so gut zusammen diskutieren, so was macht man, wie macht man was. Und dann habe ich gesagt, ja, Bundesliga-Trainer kam in Frage, so die tägliche Arbeit oder halt Tisch in der Schule. Und da war halt damals ein Glück, dass genau in Böblingen eine große Sporthalle frei wurde. Die suchten jemanden für Tisch in der Schule. Und so bin ich dann von Frickenhausen 30 Kilometer weiter nach Böbling gezogen. Ja.
Ja, mir kam direkt so in den Kopf, als du am Anfang erzählt hast, wie es bei dir losging, dann schon früh ins Internat gegangen, dann für Düsseldorf gespielt. Hattest du da auch mal so, sag ich mal, Motivationsprobleme oder kannst du für dich irgendwas ausmachen, wie deine Trainer es geschafft haben, dass du beim Tischtennis dabei bleibst?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich das überlege, mit 12, 13, 14, 15 Jahren damals, also meinen ersten Bundesliga-Einsatz hatte ich noch für TTC Grümmersbad Hamm. Das steht übrigens falsch bei Wikipedia, dass der Timo der Jüngste war. Das war ich mit 13 Jahren, was mir aber auch egal ist. Aber da gab es natürlich Phasen, da muss ich mich dann auch bei Düsseldorf bedanken. Düsseldorf ist halt so ein Verein, es wird da viel immer mit Erfolg verbunden. Und gerade bei den Jugendlichen, wenn man die Eltern sieht, ich habe am Wochenende betreut in Baden-Württemberg, in der Bavü, Jahrgangsrang zu U11, U12. Und da, wenn du fragst, Motivationsprobleme, da sehe ich halt Kinder und Eltern und stelle auf der Tribüne fest, es sind tatsächlich ja die Eltern und teilweise auch ein paar Trainer, die so einen Druck aufbauen, wo es tatsächlich nur um Ergebnisse geht und so weiter. Das Problem hatte ich früher zum Beispiel in Düsseldorf nie. Düsseldorf war immer ein Verein, da kann man sich auch die Geschichte noch anschauen. Wir hatten immer die Aufgabe zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren, besser zu werden. Das Ziel war, in die Playoff-Runde zu kommen. Wir hatten nicht die Aufgabe, am Wochenende 9:2 gegen Jülich oder 9:2 in Grenzau zu gewinnen oder sonst was. Wir wollten trainieren. Das fand ich sehr gut. Die Motivationsprobleme kamen natürlich dann, als es mit der Schule und mit dem Profisport so langsam immer komplizierter wurde, als ich dann schon, glaube, hunderte Fehlstunden hatte. Da habe ich auch mal einen legendären Satz, als ich mit Speedy Fetzner im Sportstudio auf der Boot in Düsseldorf saß, da haben sie so einen Tisch gebaut im Wasser, ein Tischtennistisch mit höheren Beinen. Und wir saßen da drauf, wurden interviewt und dann hatten sie mir auch die Frage gestellt, ja, wie ist das mit Motivation, Vereinbarung, Schule? Und ich habe dann den Satz so gesagt, ja, Schule ist mir nicht so wichtig. Ich spiele so gern Tischtennis, ich will eigentlich nur trainieren und Wettkämpfe spielen. Kam ich zurück ins Internat nach Heidelberg, damals war ja nichts mit Computer. Da hat mir unser Pädagoge die Schreibmaschine auf den Tisch geknallt und hat gesagt, so, bis morgen früh um 7 Uhr hast du hier eine Entschuldigung geschrieben an den Rektor, an den Klassenlehrer. Du bekommst hier die Freistellung, du wirst gepusht und haust da so einen Satz raus. Das kann es ja nicht sein. Also da hatte ich diese Motivationsprobleme eher, das zu verbinden. Aber die Motivationsprobleme jetzt rein auf Tischtennis, die waren eher so nach Niederlagen. Also du kannst dich am besten dann wieder motivieren, wenn du irgendwie ein Turnier gut spielst oder einfach mal Sachen aus dem Training rüberbringst in deinen Wettkampf. Dann kam so bei mir die Motivation zurück. Aber auch ich hatte natürlich Phasen in der Halle, wo ich gesagt habe, also zwei, dreimal in meiner Karriere bestimmt, wo ich gesagt habe, ich höre auf. Vielleicht ein bisschen lapidar, aber war so.
Also das nehme ich so mit, das sind so Sachen, die hat man immer wieder und dann sorgt das oder das Umfeld ist dann gut, um da dann weiterzumachen.
Absolut, genauso, genauso.
Ja, und dann daran anschließend, jetzt, du hast dann am Ende erzählt, jetzt hast du eine Tischtennisschule. Kannst du da nochmal, du hattest bei den Warm-up-Fragen erzählt von einer Spielerin, aber wie sieht so dein Alltag jetzt aktuell mit deiner Tischtennisschule aus?
Ja, der Alltag sieht so aus, dass ich, falls man das sagen darf, zu viel in der Halle bin. Also eigentlich bin ich 7 Tage die Woche in der Halle. Fast ausschließlich dann im Einzeltraining. Ich mache meine Lehrgänge und Feriencamps, wie man hört, also Ostern, Pfingsten, Sommerlehrgänge, ab und zu auch Wochenendlehrgänge. Habe auch ein Gruppentraining, aber hauptsächlich bin ich im Einzeltraining. Bin gut und schlecht in Sachen Werbung. Auf der einen Seite meine Lehrgänge oder das Einzeltraining sind total ausgebucht, ohne dass ich Werbung mache. So auf Homepage, meine Homepage wurde mal gehackt, die muss ich jetzt neu wieder installieren lassen, was natürlich gut ist. Das heißt, es spricht sich rum, dass ich gute und ehrliche und engagierte Arbeit leiste. Was schlecht ist, ich muss halt das Drumherum auch einfach so aufbauen, dass man eben nicht mehr so viel Zeit investieren muss. Ich habe immer mehr und mehr Talente dazu bekommen, auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder weil Leute die Ergebnisse gesehen haben. Wie gesagt, die Kleine, sie heißt Alili. Wenn man bei mytischnis.de schaut, Chen Hao Chen, spielt in Korntal, ist jetzt 12 Jahre, wird eingeladen nach Düsseldorf, nach Bad Blankenburg. Und die Kleine hat sich so entwickelt und darauf kamen natürlich auch mehrere. Also Paulina Friebe, die jetzt bei den deutschen Meisterschaften spielt. Ein junger Nils Wolf war vor wenigen Monaten bei der U15, also in die 2008, war er von den TTR-Punkten tatsächlich die Nummer 1 der deutschen Rangliste. Ist jetzt paar Monate her. Das macht mir natürlich Riesenspaß, also so Talente zu begleiten. Aber ich habe auch die breite Masse sind vielleicht die Ü35 bis 60, so das kann man sagen. Die Senioren sind ja, wie soll man sagen, am motiviertesten fast, ne? Also die spielen die WM, die EM, die deutschen Meisterschaften. Also die möchten ja am liebsten jeden Tag trainieren. Also das habe ich auch. Von daher ist das breit gefächert. Aber wie gesagt, ich bin von morgens, manchmal bin ich 11 Stunden in der Halle. Wenn die Saison läuft, spiele ich für Hertha BSC. Da fahre ich dann freitags morgens so um 8 los, meistens mit dem Auto. Ich glaube, ich bin nur zweimal geflogen. Fahre nach Berlin, da warten zwei Kunden auf mich, mit denen trainiere ich. Fahre weiter in die Hertha-Halle, dann trainieren wir selbst. Dann ist es Freitagabend, was essen. Samstag 14 Uhr ist das Spiel. Nach dem Spiel duschen, ins Auto, wieder 650 Kilometer zurück, damit ich wenigstens den Sonntag noch irgendwie hier mal habe. Und wenn ich keine Spiele habe, bin ich halt auch noch mal in der Halle. Und da muss ich ein bisschen was ändern, dass ich zumindest mal einen Tag frei machen werde in der Woche. Also das ist mein Plan schon.
Auch jetzt, weil du die jungen Talente erwähnt hast, mit denen du gerade jetzt, ich würde mal sagen, fast schon anfängst zu arbeiten oder jetzt erst ein paar Monate arbeitest und weil es auch im Vorgespräch schon war, was ist denn deine Meinung? Ist es heutzutage einfacher, Profi zu werden oder war es früher in deiner Zeit einfacher?
Ich würde ehrlicherweise sagen, es war früher einfacher, aber weil auch früher noch ganz andere Mittel zur Verfügung standen. Also ganz andere Sponsoren. Tischtennis selbst hier in Deutschland, kann ich mich erinnern, war sehr oft im Fernsehen. Also ist ja heute unvorstellbar. Also wir haben damals mit Düsseldorf in Saarbrücken gespielt vor 3000 Zuschauern oder zu Hause gegen Grenzau. wo Fanbusse dabei waren, wo die im WDR 3 oder sonst wo immer Einblendungen hatten. Ne? Also zeigen so Live-Ausschnitte vom Bundesligaspiel, sind wieder rausgegangen, wieder reingegangen und so. Das ist ja heute alles nicht mehr. Dadurch hatten wir natürlich viel größeren finanziellen Backup. Wir wurden so unterstützt, dass man einfach die Entscheidung, die man treffen musste, also wenn man jetzt so weit war, gehe ich diesen Profiweg oder mache ich doch erst mehr auf Ausbildung, die war früher sicherlich einfacher. Heute ist es so, es gibt genauso viele Talente und auch genauso viel motivierte Spieler und Spielerinnen, gar keine Frage. Aber die Entscheidung, finde ich, ist viel schwerer zu treffen. Also heute ist ein guter Spieler, wir haben das Thema schon oft gehabt, der muss ja auch irgendwie davon leben, aktuell leben, aber der muss ja auch später irgendwie klarkommen. Also wenn diese Tischtenniskarriere mal vorbei ist, von daher finde ich es heute eigentlich tatsächlich für die Mädels und Jungs ein bisschen schwieriger da reinzukommen, ja.
Dann lass uns mal anknüpfen an an diesem Oberthema Ausbildung und Entwicklung von Spielern. Wie identifizierst du denn Talent? Wir bringen immer so unsere Frage mit, arbeitest du lieber mit dem talentierten, unmotivierten oder mit dem motivierten, untalentierten Spieler?
Haha, super Frage. Erstmal bist du in diesen Sachen, also wenn es jetzt losgeht, also dass Kinder, Jugendliche quasi dabei bleiben sollen, bist du mit Sicherheit eine Klasse besser als ich. Das sage ich auch immer ganz offen meinen Kunden. Also wenn ich angeschrieben werde durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, mein Sohn, meine Tochter spielen noch nicht so lange. Also ich bin jetzt nicht so richtig top, wenn jetzt ein absoluter Anfänger zu mir kommt. Also ich bin wirklich dann gut, glaube ich, wenn so ein bisschen Basis vorhanden ist. Also Ballgefühl, wenn man 4, 5 Mal 2-2 die Übung 1-1, also wenn so ein bisschen da ist und dann, ich bin mehr so diese ganze Detailarbeit, also nachher so, ne, am Anfang 80% Technik, 20 Taktik, nachher ändert sich dann, ne, wie du alles in Taktik, mit wem ich lieber arbeite. Erstmal die Frage, was ist überhaupt Talent? Für mich ist Talent nicht dieser Spielertyp. Zu mir hat man immer gesagt, du mit deinem Talent, deswegen spielst du auch jetzt noch so gut, du musst nicht viel Training haben, du verstehst das alles. Aber für mich heißt nicht Talent einfach nur, dass du Ballgefühl hast, den Ball mit irgendwelchen Schnittrichtungen zurückspielst, eklige Bälle oder ums Netz spielen kannst, sondern es gibt für mich auch ein Talent zu arbeiten. Also dieser motivierte Spieler, der einfach merkt, Mann, er hat jetzt was von einem Trainer oder Trainerin erzählt bekommen, aber es funktioniert ja noch überhaupt nicht nach 2 Monaten. Kann ja auch nicht immer, der einfach dabei bleibt und diese Motivation hat, dieses Talent, sich damit zu beschäftigen, das weiter umsetzen zu wollen. Das finde ich, so war mein Bruder zum Beispiel. Mein Bruder hat halt, wir sind totale Gegensätze, hat eben nicht dieses Ballgefühl. Ja, aber dem konntest du sagen, du spielst jetzt 15 Minuten lang gegen Abwehr, nur Vorhand-Topspin und eine Rückhand und du läufst 5 Strafrunden im Stadion, dann hat er das gemacht. Ja, das ist für mich auch Talent. Also ich kann nicht sagen, mit wem ich lieber arbeite. Eigentlich natürlich mehr mit den Motivierten, klar, weil die dann zuhören, weil die mir Feedback geben, dann auch aus dem Vereinsding. Es bringt ja nichts, wenn du mit einer Person 2-mal die Woche Einzeltraining machst oder manche auch nur einmal und die wenden das im Verein nicht an. Ich muss ja Feedback haben im Verein. Und da war für mich ein unglaublicher Lehrmeister, unser damaliger Bundestrainer, so um 1998 rum, 99, der Glenn Öst aus Schweden, der mir unglaublich viel über Tischtennis, Psychologie allgemein beigebracht hat. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Einfach, wenn du neue Sachen erlernst, du musst halt bereit sein. Heute ist alles sehr kurzlebig, du musst Ergebnisse liefern, aber so Kinder, die jetzt gerade neue Sachen lernen wollen, einfach mal denen das Gefühl zu geben, du hast jetzt mal Zeit, dich umzustellen, neue Technik zu erlernen, die anzuwenden und wie kriegst du die in dein Spiel rein? Er hat immer gesagt, es gibt eine Torte. Ein Stückchen Kuchen von dieser Torte, also ein kleines Stückchen, ist der Vorhandschub. Das andere ist der Rückhandschub. Andere ist der Block. Andere ist der Aufschlag. Andere ist der Vorhandtopspin. Er hat da gefragt uns, da war der Timo noch bei, Rossi, ich, das war damals die Nationalmannschaft. Was ist die gesamte Torte? Wir haben alle überlegt, keine Ahnung. Die gesamte Torte, sagt er, ist das Match, der Wettkampf. Und ich will von euch, dass ihr jedes Stückchen Torte, was wir probieren, im Training neu auch teilweise für euch reinbauen, dass ihr das im Wettkampf ausprobiert. Und das könnt ihr am Anfang nur, indem ihr euch euren größten Konkurrenten nehmt, mit dem ihr schon 50 Mal Matches gemacht habt und einfach sagt, Ich versuche jetzt genau diese Sachen anzuwenden. Ob ich jetzt Talent dafür habe oder nicht so viel Talent, ich versuche das anzuwenden, auch wenn ich 3x11,3 nach Hause gehe. Der nächste Schritt ist dann folgender, dass ich das im Vereinstraining mit irgendwelchen Aufgaben, die einen sagen, kommen um Latte Macchiato, die anderen sagen um 20 Liegestütz, einfach ein bisschen Druck. Und erst ganz am Ende musst du das ja in den Wettkampf reinkriegen. Und dann sollst du nicht auf diese TTR-Punkte schauen. Weil am Ende, wenn du dich verbesserst, lügt der Computer eh nicht. Dann wirst du dich auch nach oben steigern. Aber dieser Transfer ist so wichtig. Ja, das habe ich ein bisschen viel ausgeholt, aber
Nein,
beschäftigt
sehr
mich
gut.
auch.
Super. Jetzt gegebenenfalls zu dir kommt ein Spieler oder eine Spielerin, der, wie du schon gesagt hast, diese Basics schon hat. Was ist dir denn bei der Ausbildung dann Richtung Leistungssport sehr wichtig bei jungen Spielern und Spielerinnen?
Ausbildung jetzt im Allgemeinen, wenn du sagst, die haben eine Basis und möchten
Genau.
vielleicht Richtung Profi, sag ich mal, so wie das
Genau.
Mädchen jetzt oder so. Allgemeiner Teil, was früher vielleicht ja ein bisschen vernachlässigt wurde, ist trotzdem das irgendwie hinzubekommen mit Schule, Training. Heute gibt es ja auch viele Stützpunkte, wo die noch trainieren. Also das zu koordinieren. Dass ein guter Austausch zwischen den Leuten, jetzt zum Beispiel bei mir, ich bin der Trainer, der Einzeltraining gibt mit den Mädchen, mit den Jungs, dann haben wir in der Halle zum Glück in der letzten Reihe auch noch das Stützpunkttraining. Ja, so bin ich immer im Austausch mit Evelyn Simon ist ja auch da, Mots Zaboet. Also da, dieser Austausch ist sehr wichtig. Dann der Austausch natürlich mit den Verbandstrainern, wenn ich mal jetzt nicht hier von Baden-Württemberg ausgehe, sondern von allen Bundesländern und natürlich mit den Bundestrainern. Also wenn es da so einen Zug gibt, so ein Ziel gemeinsames und wir arbeiten, auch wenn man mal unterschiedliche Meinungen hat und so nicht sagt, ey, das hat er von mir, das hat er aber von mir, ich habe so gesagt, sondern also diese Kinder zu fördern, denen das Gefühl zu geben, man kann ja verschiedene Meinungen sein, die verschiedenen Trainer, aber sich da mal ohne diese Spielerinnen und Spieler zusammenzusetzen, zu sagen, ey, der hat das Talent, der kann es schaffen, wir müssen alles probieren. Das muss er nicht mitbekommen. Wie finden wir diesen Weg? Also das finde ich ganz wichtig, dass man da so eine Kommunikation hat zwischen den verschiedenen Trainern. Ganz klar. Dann zweiter Bereich heutzutage, weil eben nicht mehr alle so viel Geld verdienen. Ich finde, die absoluten Top-Profis verdienen unglaublich viel Geld heutzutage, auch von Ausrüsterfirmen, auch von den Turnieren, von den Einzelturnieren, die sie besuchen. Aber die normalen, die teilweise nur winzig schlechter sind, die jetzt nur in der Bundesliga Geld verdienen, verdienen dann eben nicht mehr so viel, dass die sagen können, wie wir früher, wir können diesen Weg gehen, Profi zu werden. Also da, deswegen sage ich, dieser schulische Bereich darf nicht vernachlässigt werden, obwohl das zwangsläufig manchmal einfach nicht möglich ist. Du weißt es selbst, Jugend-Europameisterschaften, Schüler-Europameisterschaften, die ganze Vorbereitung, Turniere, aber trotzdem da bestmöglich zu unterstützen. Ja, und dann halt diese tägliche Arbeit im Einzeltraining, denen mal das Gefühl zu geben, also nicht mit Druck zu arbeiten. Ich erzähle dir jetzt was, so und so ist es. Und das heißt für mich nicht, wenn eine Spielerin oder ein Spieler das in 3 Monaten irgendeinen Schlag neu erlernt hat, dass er für mich mehr Talent hat als der andere, der 6 Monate braucht. Der hat dann wieder andere, Qualitäten. Also denen wirklich das Gefühl zu geben, vertrau mir, ich will auch nur, ich bin auch nur happy, ist ja auch so. Also ich mache das, weil wenn ich Feedback bekomme, dass sie jetzt zum Deutschen Tischtennisbund nominiert wurde oder der andere Spieler auch, dann ist das für mich eine Bestätigung. Da geht es ja nicht ums Geld, sondern geht es einfach so, du hast jemandem eine Freude gemacht und selbst freust dich auch, wenn sich jemand entwickelt, ne? Deswegen ist dieses tägliche Einzeltraining halt schon auch, ja, wichtig für mich.
Ich möchte mal die Torte aufgreifen, von der du erzählt hast, finde ich ein super Synonym. Wie baust du denn jetzt mit Spielern, die du trainierst, diese Torte zusammen?
Super Frage, das erkläre ich denen auch fast jeden Tag, weil die schauen natürlich auch viel YouTube und schauen sich dann immer irgendwelche Videos an von Malong und Fan Chendong und was weiß ich. Und ich erzähle denen halt, so toll das ist, ich möchte auch die Vorhand von Malong haben oder die Backhand von Fan Chendong, aber ich habe gesagt, ihr habt überhaupt nicht den Körper dazu. Ich auch nicht. Ich rede jetzt auch von Erwachsenen schon, ja. Ich habe gesagt, also mein Beispiel, den ich immer nehme, seit 13 Jahren mache ich, glaube ich, die Tischtennisschule. Seit dem ersten Tag und bis heute. Jetzt kommen auf einmal viele an und bestätigen das. Ah, wir haben Videos geschaut, du hast doch recht. Ist der Timo. Timo Boll, ja, der einfach, man sagt ja heutzutage, ach, guck mal, ist nicht mehr so viel Spin in dem Ball, ist ja Plastik und größer. Ja, nicht mehr so viel, aber es das heißt ja nicht, dass kein Spin mehr ist. Also ich lege zum Beispiel viel Wert, Bälle aufzubauen, so wie der Timo spielt. Einfach ein klassisches Beispiel, ich bin jetzt 50 und spiele, glaube ich, noch eine gute Bilanz in der zweiten Liga. Wenn ich immer nur das Neue spiele, in Anführungsstrichen, also eine Banane, tak, 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 schnell. Brauche ich gar nicht mehr an den Tisch zu gehen, hätte ich keine Chance. Dann wird man den Altersunterschied sehen gehen, die ganzen 20, 25-Jährigen. Beim Timo, wenn er mit 42 Lin Yunju und die Turniere gewinnt und Olympia spielen kann, so top Leute nicht, muss es ja was, auch wenn er minimal sein Spiel vielleicht umgestellt hat, aber muss es ja was damit zu tun haben, mit Sachen, die er schon als Kind erlernt hat und ausgebildet hat. Ja, also seine, diese Spin-Qualitäten, die Platzierung, dieses Spin- und Tempowechsel. Und das ist für mich halt so ein A und O. Und ich baue dann auf, erstmal, was wir eben sagten, diese Basics. Wenn jetzt einer kommt und sagt, Rückhand Banane, Vorhand, wie soll ich es jetzt erklären? Also stellen wir uns einen klassischen Aufschlag vor, kurz in die Vorhand, man geht früher an den Ball, legt ihn kurz. So, der Timo hat diesen Schlag jetzt auch gemacht, den ich jetzt erklären will. Beim nächsten Rückschlag stelle ich wieder meinen Schläger vorne ans Netz und klappe im letzten Moment diesen Vorhandflip ab. Ja, also einfach so ein Toy-Slip. Solche Sachen sind bei mir im Aufbau, muss man sich eine Pyramide vorstellen, in der Spitze und die beiden letzten Punkte. Also die kommen am Ende. Ich zeige jetzt, ich sage das auch ganz am Anfang, wenn jemand zu mir kommt, ich werde euch nicht am Anfang die besten Aufschläge zeigen, weil das auch viele wollen, ja, die einfach kommen, zeig mir den Gegenläufer, zeig mir den auf. Dann habe ich gesagt, wenn du keinen vernünftigen Vorhandtopspin kannst oder Rückhanderöffnung, dann hast du kurzfristig Erfolg, aber eine Klasse höher werden die Leute dir den Ball einfach nur zurückschubsen. Du bekommst den ganzen Schnitt zurück. Wenn du dann keine Technik hast, mit Spin anzufangen oder einen schnellen Spin zu sehen, ist es wie im Fußball ein Eigentor. Also ich muss schon erstmal ein aktives Spiel aufbauen, wie diese Übung Rückhand Mitte, Rückhand Vorhand, wo ich einen Rückhandkick beibringe, einen Vorhandtopspin, aber ganz wichtig für mich auch ein Passivspiel. Also wenn ich sehe Leute, die auch gut passiv spielen, die auch mal ein, zwei Bälle blocken können, um dann zu übernehmen mit einem Rückhandkick, das sind die Basics. Ich sage immer, guckt euch die chinesischen Frauen oder die japanischen Frauen an, weil ich habe mit denen auch teilweise trainiert. Ich weiß ja noch in Frickenhausen, die machen einfach keinen Fehler. Ich habe mir das 2004 in Katar angeschaut, bei der WM, wo wir im Finale noch waren. 3 Tage vorher haben wir uns die chinesischen Frauen angeschaut, wie die trainieren. Die haben dann Rückhandkick geübt. Die haben eine Ballkiste gehabt. Da waren vielleicht 200 Bälle drin, war, glaube ich, die Nummer 2 und Nummer 3 der Welt. Und die eine hat Rückhandkick geübt. Das ging 20 Mal mit einem Ball. Tak, 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 tak. Immer mit Handgelenk auf die Technik. Dann kam der nächste Ball. Die hat aber die ganze Kiste durchgespielt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie viel tausend Schläge das sind. Das ist aber der Grund, warum du die nachts um 4 Uhr wecken kannst und die macht keinen Fehler. Und dann siehst du von uns, also uns, sage ich jetzt mal Europäern, auch Leute, die unglaublich gut spielen und sicher, aber die spielen halt 10-mal super, die spielen aber 11-mal super. Ich will damit nur sagen, dass die teilweise recht einfach auch trainiert haben, aber unglaublich diszipliniert auf die Technik geachtet und immer wiederholt. Wo ich bei uns dann immer das höre, ja, lass uns direkt alles freispielen. Ich rede jetzt vom Aufbau. Also wenn Leute noch nicht ganz so gut sind oder mittelmäßig sind, ja, die wollen direkt alles freispielen. Ich habe gesagt, das meinte auch damals der Glenn Öst, dann speichert sich aber nichts, weil du bist immer irgendwo einen Tick zu spät. Ne? Du musst deine Schläge auch erstmal perfektionieren und das so aufbauen. Also gibt es riesige Diskussionen mit dem Aufbau. Jean-Michel Seif, den auch noch hoffentlich die meisten kennen, mit dem ich in Bad Honnef gespielt habe, war Nummer 1 der Weltrangliste. Der hat nur regelmäßig trainiert. Der war natürlich total platt. Also der hat 100 Mal den Ball gezogen gefühlt bei einer Übung. Aber den hast du auch nicht klein bekommen. Ne? Ich kann mich erinnern, als der Rossi sagte, Mann, ich trainiere nach dem Training extra das und das noch und ich komme da nicht durch. Also das sind so Sachen, wenn ich Leute aufbaue. Die Basics, der Gegner muss das Gefühl haben, ich komme nicht durch, weil die alle Schläge können. Und dann kommen diese Tricks dazu. Also Tricks sage ich wie Abklappe aus dem Handgelenk, dieses Inside-Out, Spinwechsel, mal höhere Topspins zu ziehen, mal einen schnellen Topspin zu ziehen. Die Banane, aber jetzt kommt was dagegen. Wie nennt man das heute? Strawberry? Den Ball, den ich immer gespielt habe, aber gelernt habe von Patrick Schieler. Ne? Du weißt, mit der Rückhand andersrum als die Banane. Da hatten wir eine Riesendiskussion, sage ich ganz ehrlich, bei einer Fortbildungsmaßnahme. Da wurde über Banane diskutiert. Dann kam das Thema, das war dann neu, fand ich auch gut, wie spielt man gegen die Banane? Weil es ist ja logisch, wenn jeder die Banane von klein auf heutzutage lernt, kapiert er auch irgendwann mal, ne, wie spiele ich dagegen und so. Dann habe ich die Frage gestellt, warum machen wir nicht das, was Gosi jetzt macht? Der hat es ja auch von Patrick Schieler. Mal andersrum, diesen Rückhandschlag. Also wir müssen ja auch nicht alles kopieren bei den Asiaten. Dann sind wir halt auch immer die 1B-Variante. Ne, wir können ja vielleicht auch ein paar Schläge mal neu. Der Timo hat das früher mit dem Helmut Hampel, also als wir Training hatten in Frankfurt oder in Höchst, hinterm Vorhand gemacht. Also hunderte Male diesen abgeklappten Vorhandflip. Und sowas finde ich halt gut. Ne, man muss Geduld haben, man muss Spaß haben. Das ist vielleicht am Anfang langweilig, aber solche Sachen mal mit reinzubringen. Also wie gesagt, am Anfang Basics. Aufbauen, aktives Spiel, ganz wichtig, passives Spiel dazu. Und dann kommen diese Tricks oder richtig gute Aufschläge, die ich dann mit einbauen muss. Ja.
Ah, super interessant. Kann ich auch noch ganz viel bei lernen. Deswegen gleich die nächste Frage hinterher. Du hattest jetzt schon erwähnt, natürlich die Chinesen als Vorbild. Nichtsdestotrotz muss man auch mal einen neuen Weg gehen. Wie würdest du denn ja deine Philosophie als Trainer beschreiben? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, es geht viel über Wiederholung und ja repetitives Training. Sind bei dir manchmal differenzielle Ansätze trotzdem in den Einheiten da oder wie siehst du das?
Ja, schon. Erstmal muss man ja gucken, klar, man muss ja schon mit der Zeit gehen, auch mit den Materialien, was ja auch viele nicht wissen, also oder ruhig mal von den Profis mehr erzählt werden sollte. Du weißt es sehr gut. Heute sind ja auch die Oberflächen, spielt ja alles eine Rolle, der Tische ein bisschen anders. Heute hat man oft Tische, wo der Ball mehr stoppt, alles so ein bisschen langsamer ist und so. Du musst dich ja auch schon ein bisschen so den Gegebenheiten anpassen. Also. Ich sage, ich bin halt grundsätzlich erstmal der Typ, der sagt, das darf man aber nicht falsch verstehen, mit Safety first. Ich muss quasi, was ich eben gesagt habe, dem Gegner das Gefühl geben, ich will jemanden so aufbauen, dass ich alle Schläge kann. Also nicht wie früher die Chinesen auch waren, eine super Vorhand mit Beinen, die halt keine Side-Steps machten, sondern Side-Jumps, die halt alles Vorhand gespielt haben und die Rückhand da war, weil sie da war. Sondern du musst komplett sein. So das Gefühl muss ich halt geben. Und das heißt für mich dieses Gefühl, egal wie gut ich spiele, ich muss sehr gut spielen, um den zu schlagen oder um sie zu schlagen. So, dann kommt hinzu die Athletik. Also wenn ich heute sehe unseren Patrick, Franz, Franziska oder auch die anderen oder Dima oder egal welches Land du gehst, das sind ja heute schon richtige Maschinen. Ich habe früher auch 4 bis 5 Mal die Woche tatsächlich noch Krafttraining gemacht. Ich brauchte das auch. Auch meine Nationalmannschaftskollegen hatten mir gesagt, wenn du überspielt bist, geh mal 2 Tage raus aus dem Tischtennistraining, geh in den Kraftraum. Du brauchst das für den Kopf, für die Stabi, für deinen Rumpf, für die Beine und so. Also das ist für mich zum Beispiel ein sehr wichtiges Bauteil. Und dann differenziert. Dann habe ich natürlich Phasen, wo ich dann sehr darauf achte, mit Handgelenk zu spielen. Das merke ich zum Beispiel als Thema heute, wo sich ganz viele Leute streiten. Also ich sage das dann ganz drastisch bei meinen Kunden, weil ich natürlich auch Beispiele gebe. Wie hat der Timo trainiert? Wie hat der Rossi trainiert? Ne, die kennen die Leute und so. Wie denkt der Trainer? Und ich sage jetzt mal, der Helmut Hampel, ich, paar andere auch, wir sind quasi schon überspitzt gesagt Handgelenksfetischisten. Also bei mir ist Handgelenk A und O, das ist der I-Punkt, also das I-Tüpfelchen noch dazu. Ich kann bei jedem Schlag, ob ich es jetzt nach oben ziehe, nach vorne schnell ziehe, einfach nur das Handgelenk mitnehmen. Als Beschleunigung für Power, aber auch als Beschleunigung für den Spin. Gibt es aber auch andere Leute, die sagen, nein, wir machen alles aus dem Körper. Und so habe ich aber auch bei mir in den Trainingseinheiten verschiedene Phasen, wo ich einfach mehr die Athletik, die Rumpfmuskulatur dazu nehme. Ne, da hat der Glenn Öst uns auch was, ein super Beispiel. Das ist einfach, ich arbeite sehr viel mit Bildern. Bei mir ist da sehr viel im Kopf hängen geblieben, was unglaublich einfach jetzt zu vermitteln ist für die Kunden. Wenn man überlegt, heute ein Vorhand-Topspin. Er hat gesagt, stell dir ein Gummiband um deinen Rumpf vor, was verbunden ist mit einer Säule. Du spannst dich jetzt und drehst vor, also eine Vorspannung, ausholen für den Topspin. Was passiert mit dem Gummiband? Das Gummiband, sagen alle, ja, dehnt sich, weil du dich ja vorspannst. Genau, was will das Gummiband? Das Gummiband will quasi zurückschnalzen. Genau. Und dieses Zurückschnalzen im Bild, finde ich, jeder Schlag hat eine Vorspannung. Ob ich jetzt einen Forehand-Flip mache, wo ich kurz das Handgelenk nach hinten nehme, ob ich einen Rückhand-Kick, wo ich das Handgelenk einnehme, stelle ich mir immer dieses kleine, dann in kurzer Form, dieses Gummiband vor durch meine Vorspannung, wie sich das spannt. Und dieses automatische, in diesen natürlichen Zustand gehende Gummiband, das unterstützt sich dann noch aktiv. Verstehst du? Und dieses Zusammenspiel mit dem Gummiband, mit Rumpf, mit Handgelenk, zu deinem Körper dazu, das ist für mich ja, A und O, das ist hängen geblieben. Ja, da arbeite ich jetzt so gerne. Also bin ich so dankbar, dass ich verschiedene Trainer selbst erleben durfte und meine Erfahrung da jetzt quasi so weitergeben darf an die ganzen Kinder, aber auch Erwachsenen.
Ja, genau, dieses Unterarm-Handgelenk, das kennen wir, glaube ich, alle sehr gut, diesen
Ja.
Ausdruck. Wie siehst du denn die Entwicklung so in den nächsten 10 Jahren? Nochmal so, wir wollen nicht 1B sein, sondern wir wollen diejenigen sein, die was Neues bringen. Was denkst du, wo könnten wir nochmal so in den nächsten 10 Jahren mit überraschen?
Sehr gute Frage. Wenn ich das alles wüsste, ne? Ich würde jetzt mal sagen, erstmal, wo schauen wir hin? Wir sind ja letztendlich Europäer mit anderer Muskulatur. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Also die Chinesen haben ja auch schon ganz anderen Körperbau, aber auch andere Muskelfasern. Von der Schnelligkeit her haben Ärzte mal gesagt. Also ich würde sagen, erstmal orientieren vielleicht oder sprechen mit Nationen, wo es gerade unglaublich gut läuft. Also im Erwachsenenbereich, im Nachwuchsbereich. Das heißt nicht ab zu gucken und sagen, ja, wir machen was schlecht, das meine ich nicht. Aber jetzt sind zum Beispiel gerade die Franzosen für mich, wenn ich das beobachte, bei den männlichen, bei der weiblichen Jugend, aber auch im Erwachsenenbereich natürlich, Lebrun, wenn man das sieht, ne, oder Pavard, dass man sich vielleicht da öfter mal austauscht. Früher hatten wir auch mal Lehrgänge zusammen gemacht mit verschiedenen Nationen, dass man vielleicht mal so einen gemeinsamen europäischen Weg geht, ohne jetzt viel zu verraten. Wo geht es hin? Ich glaube, Athletik wird immer eine Rolle spielen, weil ich das Gefühl habe, dass das Tischtennis von den Materialien her, von den Tischen jetzt oder Bällen, ihr könnt mich korrigieren, wenn ich falsch bin da, aber eher ein bisschen langsamer wird. Die Belege, Hölzer, die sind immer am Limit, also da versucht man natürlich immer das Bestmögliche rauszuholen. Leute gehen, das sieht man ja auch selbst, viel mehr ins Fitnessstudio und arbeiten da. Also ich glaube, dass Athletik, aber auch wir kommen wieder dazu mit Handgelenks, weil wir gerade so lachten, Unterarmsarbeit. Und dann glaube ich einfach, dass dieses schlaue Spiel, nehmen wir jetzt mal wieder ein Beispiel, Waldner, da könnte ich mich aufregen, wenn ich teilweise Leute hier höre. Ja, Waldner, andere Zeit, kann nicht erfolgreich sein. Jetzt habe ich gesagt, was quatscht ihr denn für einen Mist? Also der hat gefühlt 4 Generationen überlebt. Also von 87 WM-Finale, Olympia 2004, Timo Malin geschlagen, zweimal Weltmeister. Und der hat, glaube ich, bis heute noch nie einen Rückhand-Kickball gespielt. Ne? Der hat es aber immer geschafft, Leute taktisch so gut anzuspielen, dass die halt er immer Hundertstel Vorsprung hatte. Ich glaube, diese taktische Schulung bei uns, die wird viel mehr ausgebaut werden müssen, weil viele einfach in Anführungsstrichen drauf losspielen, aber gar nicht diese wissen, warum. Also ich kann ja nicht jetzt immer nur sagen, ich gehe ins Spiel und ziehe mein Spiel durch. Der Gegner kann ja auch spielen, ne? Der lässt mich auch nicht immer mein Spiel spielen. Diese taktische Ausbildung, das hat man mir übrigens auch bei dieser WM 2004 in Katar gesagt, konnte man gut sehen. Ich glaube, dass zu der Zeit war der Timo die Nummer 1 der Weltrangliste und hatte Leute wie Wang Dijin, Wang Hao und so geschlagen. Und dann spielten wir gegen China im Finale und dann hast du gesehen, wie die den Timo analysiert hatten, also Videoanalyse. Wenn der mit seinem vielen Spin kam früher, haben die versucht, gegenzuziehen. Ja, von 10 Mal haben die 3 getroffen, 5 Fehler, um 2 haben sie vielleicht gespielt. Timo hat gewonnen. Und da hast du gesehen, die haben den taktisch auseinandergelegt. Ja, die haben dann gesagt, diesen ganzen vielen Spin kannst du nicht immer gegenziehen. Wir führen den Ball einmal. Im zweiten Spin, wenn er von oben anfängt, ist natürlich weniger Rotation. Da übernehmen wir. Und das hat der Wang Hao also in Perfektion damals gemacht. Und da haben wir auch mal mit über den Li Ping und so mit Leuten gesprochen. Die sagten zum Beispiel, dass die wie bei uns in der Schule auch mein Hufeisen vorm Zusammensetzen. Diese Weltstars, wie Wang Nichin, Ma Lin damals, ne, Wang Hao. Und die sitzen dann wie kleine Schüler und die reden über Taktik, über Technik, ne, kriegen Videoanalysen vorgestellt. Und das finde ich, da haben wir unglaublich Potenzial. Also in dieser Theorie. Ne, man sieht, ich rede jetzt auch viel, aber das ist, was du auch im Einzeltraining, auf Trainingscamps oder so brauchst, einfach diese theoretische Ausbildung dazu, ne, dass sie einfach verstehen, wie kann ich verschiedene Taktiken auch spielen, auch mein eigenes System mal ein bisschen zu ändern. Ne? Ich kann das nicht heute immer nur so spielen. Vielleicht muss ich muss, der Glenn Öst sagte immer, die mussten immer lachen, wenn man vorgestellt wurde, an einem guten Tag kann er jeden schlagen. Dann sagte er, ja, was ist das für eine Aussage? Am guten Tag kann jeder jeden schlagen. Die Kunst ist es, am Regentag, wenn du nicht so gut drauf bist oder die Verhältnisse, der Tisch dir nicht zusagt oder so, da musst du Leute schlagen. Da musst du Leute vielleicht mit Taktik schlagen, vielleicht nur mit einem, zwei Ballkontakt oder auf Sicherheit umstellen. Ich finde, da sollten wir noch viel mehr machen, so diese taktische Ausbildung. Meine persönliche Meinung nur.
Ja,
Kurze.
ich bin begeistert, Torben. Das ist ja ein Abriss durch die letzten 30 Jahre der Tischtennisgeschichte. Das ist echt unglaublich, was du für ein wandelndes Tischtennislexikon auch mit deiner Erfahrung bist. Also unglaublich. Daran anschließend, du hast jetzt schon einige Trainernamen auch genannt. Wer ist denn so dein Vorbild als Trainer gewesen und warum?
Ja, da es eine direkte Frage ist, möchte ich auch eine ehrliche, direkte Antwort geben, ohne dass ich irgendwelche anderen, weil das ist ja oft so, es wird ja dann so verstanden, ja, wenn du den nennst, dann war ich aber schlecht. Also für mich der Beste, sagt auch Richard Brause heute noch, wenn er nicht gekommen wäre, war halt Glenn Öst. Für die, die Glenn Öst nicht mehr kennen sollten, er war der Trainer, der 89 als Rossi Speedy Doppelweltmeister wurde in Dortmund, die Schweden trainierte und diese Wechsel herbeiführte, dass Schweden China mit 5-0 zum Weltmeistertitel machte. Der war für mich halt eine prägende Figur. Ich kann mich erinnern, ich war so gefühlt 2 Jahre immer die 70 bis 80 in der Weltrangliste. Und als er dann kam und komplett, ich habe damals noch gesagt, ja, Glenn Öst, haben gesagt, ja, was soll er mir denn Neues beibringen? Ich weiß doch, wie Vorhand geht, wie Rückhand geht. Ich spiele so viel Tischtennis. Das weiß ich. Und dann kam der und Pustekuchen. Also du warst wie so ein Schulkind. Und bis heute, also ich glaube, solange ich lebe, wenn ich nach Berlin fahre, geht mir alles durch den Kopf. Also ich stelle mir die Frage, ich war Nummer 1 bei den U15 in Europa. Ich war Nummer 1 bei den U18 in Europa. Dann war ich bei den Herren im Finale einmal. Und ich denke mir, ja, ich bin zufrieden, natürlich und dankbar. Aber ich stelle mir die Frage, was ist, wenn ich den Glenn Öst nicht mit 26 bekommen hätte, sondern mit 16 oder mit 10? Ne? Wenn ich damals so die Nummer 1 in Europa war, vielleicht wäre ich dann erste 3 in Europa. So, diese, ne, da fahre ich dann manchmal so mal glücklich, mal traurig durch die Gegend, höre laut Musik. Und ja, das war der Typ, der mir auch von der Psychologie so viel beigebracht hat. Selbst über das Konditionstraining. Also früher war so, wir haben Lehrgänge gemacht, Tischtennis, 2,5 Stunden, Mittagessen, 2,5 Stunden Tischtennis, abends Aufschlagtraining. Nächsten Tag Tischtennis, Mountainbike. So, der hat mit uns das gemacht, Tischtennistraining. So, dann ins Hallenbad gegangen, 10 Bahnen schwimmen, immer mit dem Konkurrenten, immer Zweierpaare. Er hat am Beckenrand gewartet, war immer Konkurrenzkampf. Am Beckenrand wartete ein Kinderpuzzle. So, und da musstest du unter der höchsten Belastung mit Puls 180 oder so ein Kinderpuzzle zusammenbekommen, ja? Oder Konditionstraining in der Halle, immer auf Zeit mit Stoppuhr. Dann musstest du, wenn du wieder an Punkt 0 kamst, nach der ersten Runde, 2 Tischtennisbälle in einen Mülleimer über die Umrandung werfen. Wenn du es nicht schaffst, 5 Strafsekunden. Dann der zweite Parcours, wieder Kondition, Puls 180, Nähnadeln, ein Faden dadurch. Also der hat immer so alles verbunden mit den Situationen, es steht dir 10 beide. Du hast ein Riesenspiel hinter dir, 2-2, 10 beide. Du musst aber noch konzentriert sein, ruhig und mutig spielen. Und das war für mich halt brutal gut. Aber ich habe natürlich auch andere Trainer gehabt. Klar, Mario Amesic, der seine Stärken im Training in der Halle hatte. Nicht so sehr beim Coaching selbst, sondern in der Halle. Chu, Papa von Dang Chu, der wie Helmut und ich jetzt auch sehr aufs Handgelenk fixiert ist, der immer sagte, je schlechter du zum Ball stehst, also nah am Körper, wenn dich einer trifft oder weit weg, desto mehr Handgelenk, ne, sollst du spielen. Peter Engel war so eine prägende Figur, der mir dieses mit dem Abstand beigebracht hat. Das sage ich zum Beispiel Kunden heutzutage. Jeder kennt das. Wir machen einen guten Schnittaufschlag, bekommen einen guten Schubball zurück. Hatte ich übrigens gegen, weiß ich auch noch im Kopf, gegen Patrick Franziska. Ich mache meine guten Aufschläge. Der schubt zurück. Es war in Plüderhausen. Und ich fiel fast um. Ja, von meinem eigenen Schnitt. Und dann habe ich zum Trainer gesagt, du, immer wenn ich den Ball aufhob, sag mir bitte nach meinem Aufschlag, spring zurück, spring. Also ich wusste es, aber es ist unmöglich. Da sieht man, wie viel man trainieren muss, das im Spiel jetzt zu ändern. Du weißt sofort, ich war wieder zu nah, aber du hast halt so viel trainiert, in Anführungsstrichen falsch, ne, einfach oder keine Gedanken gemacht, dass du an solchen Sachen wieder arbeiten musst. Und das war Peter Engel und heute habe ich dann wirklich Kunden, die mir vor so einem Race-Turnier, kennt ihr auch Race-Turniere, die mir einfach ein Foto schicken per WhatsApp, wo auf dem anderen Handgelenk ein schwarzes A ist. Und sagen, Torben, guck mal, ich denke dann, das A heißt Abstand zum Beispiel. Ja? Die machen, bevor sie einen Aufschlag machen, schauen sie drauf, Aufschlag, Sprung zurück. Ich mache das tatsächlich bei mir jetzt, kann man sehen, mit meiner Beinmuskulatur. Also wenn ich einen Vorhandaufschlag mache, bin ja Linkshänder, habe die Belastung vorne auf dem rechten Fuß, also mehr auf dem rechten Fuß. Das erinnert mich, weil mein Oberschenkel angespannt ist, nach diesem Aufschlag diesen Sprung zurück zu machen, wo ich dann bereit wäre, selber zu öffnen oder falls mein Aufschlag doch mal lang springen sollte, zu blocken. Ja, so habe ich von jedem Trainer was mitgenommen, aber der herausragende Trainer für mich persönlich war halt der Glenn Öst, keine Frage.
Sehr schön, super Tipps. Dann ja, möchten wir gegen Ende des Gesprächs natürlich noch von dir wissen, was denn so deine persönlichen Ziele als Trainer noch sind.
Ja, Zeit läuft, ja. Ich frage mich das auch selbst natürlich. Also ich möchte natürlich Kinder hier bringen, dass die mal in die Nationalmannschaft kommen. Das würde mich halt total stolz machen hier in der Tischtennisschule, keine Frage. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, also das vermisse ich auch, als Trainer mal zu den WTT-Turnieren, also im Erwachsenenbereich oder auch im Jugendbereich mitzumachen. Da habe ich auch mit Lars einen Austausch gehabt. Wenn Lars seine Vorträge hält bei der A-Lizenz-Fortbildung, hat erwähnt das immer netterweise auch. Ich habe damals in Düsseldorf dann mit Benedikt Duda oder mit ein paar Jüngeren dann immer so einen Einzeltisch vom Helmut Hampel bekommen und er sagt, Feedback von denen war super. Mir hat das auch total Spaß gemacht und ich denke, wenn ich eins kann, ist das durch die Taktik so das Coaching und ich hätte unglaublich Lust, so zu turnieren, quasi so als Honorartrainer mal mitzufahren und da zu coachen. Das ist so tatsächlich ein Ziel, ohne mich da aufzudrängen. Ich habe da auch jetzt irgendwie keinen angerufen. Aber einige wissen, dass ich es gerne machen würde. Und sonst natürlich Leute zu entwickeln, dem DTDB zuzuarbeiten, dass da ein paar Talente für später rauskommen. Das ist meine Aufgabe, die ich so sehe.
Ja, cool. Dann noch zu deiner Tischtennisschule. Hattest erzählt, deine Website wurde gehackt. Wie können dich denn jetzt Interessenten erreichen? Wenn jetzt einer hier den Podcast hört und sagt, oh, bei dem Torben Wosik, da würde ich gern mal trainieren und von dem noch mal was mitnehmen wollen.
Ja, auf den Flyern, die ich ausgegeben habe oder sonst wo du findest, ich hatte damals die Überlegung, mache ich mir eine dienstliche Handynummer oder nicht? Und irgendwann habe ich mich entschieden, nein. Also meine private Handynummer tatsächlich, die ist in ganz Deutschland unterwegs und jeder findet mich irgendwie. Also schreiben auch Leute wirklich ganz spät. Also ich habe da nie einen Hehl rausgemacht. Jeder kann mich anschreiben, anrufen. Irgendwie finden die das alle. Wenn ich zum Beispiel so einen Pfingstlehrgang wie jetzt, der am 18. bis 20. Mai ausschreibe, dann tatsächlich habe ich das jetzt die letzten Jahre nur über WhatsApp gemacht. Also ich habe dann, ich weiß nicht, 600 oder 700 Kontakte drin, schreibe das raus und die Lehrgänge waren voll. Wie gesagt, auf der einen Seite toll, zeigt, dass es angenommen wird. Auf der anderen Seite nicht so, wie ich es eigentlich haben will. Also ich werde jetzt schon jemanden nehmen, der neue Bilder, Fotos, neue Preisliste und so, die Homepage macht. Ich werde neue Flyer machen, vielleicht auch Newsletter, dass die Leute einfach wissen, das ist der Hauptanlaufpunkt. Dann können sie mich immer anrufen oder anschreiben. Also ich bin da nie böse. Ich antworte auch jedem Einzelnen. Also gibt natürlich auch Leute, die halt Fragen zum Material haben und klar. Aber eigentlich ist meine Nummer recht publik. Also die findet man sonst immer. Ja.
Okay, dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Wenn du jetzt auf deine Tischtenniskarriere zurückblickst, sowohl als Spieler als auch als Trainer, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
wirklich hart zu trainieren. Hart heißt nicht immer schwitzend, brutal müde aus der Halle zu gehen, ne? Hart heißt auch vom Kopf, also sich Ziele zu setzen. Ich will das und also wirklich täglich diese Arbeit. Also wirklich nicht zu verschenken. Akzeptieren die Erfahrung, Niederlagen gehören dazu. Wenn ich keine Niederlagen, keinen Misserfolg gehabt hätte, hätte ich mich nicht weiterentwickelt. Das ist schon mal ganz klar. Nicht zu weinen, sich hängen zu lassen, sondern immer nach vorne zu schauen, weil es geht immer eine Tür auf. Es kommt auch ein positives Erlebnis. Also auf jeden Fall dieses harte Arbeiten und das gerade extremer noch für die Talente. Das ist dieser Junge, von dem ich eben erzählt habe, der von den TTR-Punkten vor ein paar Monaten mal bei den U15 Erste war, der auch Talent hat beim Fußball. Also der macht 4 Wochen Pause, hat eine Schnelligkeit im Arm, hätte ich gern gehabt mein Leben lang. Ich habe gesagt, also ich würde auch gern die Nummer 10 bei Borussia Dortmund auf dem Fußballplatz sein. Ich kann es aber nicht, werde es nicht können. Du auch nicht. Bleib beim Tischtennis und zieh das mal durch. Also deine Möglichkeiten, die du hast, ne? Nicht nur Talent in der Hand, sondern Talent in die Halle zu gehen, an was arbeiten zu wollen. Also das habe ich wirklich, bin ich dankbar. Wir haben früher wirklich, gebe ich zu, viel, viel, viel geflucht, weil wir so viel trainiert haben in Heidelberg bei der EFA, dass sich das heute die Leute gar nicht vorstellen können. Also wie viele Stunden und wie viel Krafttraining und was wir alles machen mussten. Also da würden die Eltern heute durchdrehen. Also wenn ich zu viel geschnabbelt habe im Training, ich weiß noch, mir haben sie Tape auf den Mund geklebt bei Lehrgängen. Die Conny Faltermeier übrigens, beim Lehrgang, die Mädels sollten vorne spielen, Konter, Blockspiel und so. Die hatten eine Kette am Fuß gehabt, dass die ja nicht nach hinten laufen konnte. Und wenn alles nicht half, da hat sich der leider verstorbene Cheftrainer Charles Rösch hintergestellt. Da hat es einfach so hinter dich gestellt, mit Arm verkreuzt. Ne? Wenn eine Bande nichts mehr geholfen hatte, da hattest du aber so einen Respekt, da weißt du, ey, jetzt laufe ich aber keinen Zentimeter mehr nach hinten. Ne? Ja, das waren so Erfahrungen, ja. Da denke ich heute noch drüber nach und denke tatsächlich auch immer, was hätte man noch anders machen können? Anders sicherlich, aber das weißt du halt alles erst nachher, mit diesem hohen Balltreffpunkt, ne, am höchsten Punkt zu treffen. Wir sitzen da mit Rossi, Speedy, Peter Franz, der zeigt uns Videos und sagte, auch sehr prägend bis heute, den Satz sage ich auch immer zu den Kunden, Balltreffpunkt der Franzosen war immer in der aufsteigenden Phase. Ne, Gassier früher auch Weltmeister geworden, Legu, die haben wirklich so mit dem Handgelenk so nach dem Aufsprung zack, zack gespielt. Er sagt dann, die Chinesen, die Schweden, so am höchsten Punkt versuchen sie. Ne, geht ja nicht immer so aufsteigen, aber recht am. Und dann hat er es genannt, German Illness, deutsche Krankheit. Wir haben ja mehr Ballgefühl, wir lassen ihn fallen und haben schön dann nah am Rumpf den Topspin hin. Er sagt, alles schön und gut. Nur bückt euch mal, wenn ihr den Ball fallen lassen möchtet. Jetzt bückt euch mal, sagt er. Und jetzt schau mal die Netzkante. Ne, du bist auf Höhe der Netzkante. Wie willst du jetzt auf die Idee kommen, noch feste nach vorne zu ziehen? Was für ein Risiko. Wie dumm. Treff ihn am höchsten Punkt und zieh mal vom höchsten Punkt ein paar Pfeile auf die gegnerische Plattenseite. Dann siehst du, was für Treffermöglichkeiten. Und dann saßen wir da und haben gedacht, ja, stimmt schon. Aber warum sind wir nicht da drauf gekommen? Ist doch eigentlich logisch. Ne? So manche Sachen liegen vielleicht auf der Hand, wo auch jeder Spieler selbst mal überlegen könnte, wo geht es vielleicht hin? Ne? Oder auch mal seinen Trainer, Trainerin ansprechen könnte, was ist mal das und das zu trainieren? Und nicht nach 1, 2 Monaten aufzugeben, sondern diesen Mut zu haben, ne? Was Neues zu entwickeln, finde ich ganz spannend. Doch, manchmal sind banale Dinge da, die liegen da vielleicht neben dir und du ergreifst sie nicht, finde ich. Echt.
Ja, Torben, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, die Reise durch die Tischtennisjahre und ja, auch deine
Gerne.
Bilder, wie die Pfeile auf dem Tisch von gerade eben oder die Torte oder auch das Gummiband.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für die ja, sehr interessanten Antworten.
Gerne,
Und
gerne. Hat
ja,
mir
alles
Spaß
Gute
gemacht.
weiterhin für dich und deine Tischtennisschule.
Danke und gleichfalls euch auch.